Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hallo zusammen, wir freuen uns heute auf eine neue Folge mit Dr. Lisa Schneider-Bühl. Wir haben sie eingeladen aus unserer Diagnostikabteilung und heute haben wir ein spannendes Thema, Flo, oder?
Ja, es geht nämlich um sowas wie ASP, wird es abgekürzt, heißt eigentlich afrikanische Schweinepest. War vor kurzem ziemlich in den Medien. Gerade ein bisschen abgeflacht, aber wir haben es zum Anlass genommen, um die Personen zu befragen, die wirklich damit zu tun haben und die uns was darüber berichten können. Lisa, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Genau, die Lisa ist Fachtierärztin für Mikrobiologie und sie hat uns heute ganz viel mitgebracht und viel zu erzählen.
Ja, genau. Erstmal, was ist denn die afrikanische Schweinepest? Irgendwie wieder so eine Tierseuche, die uns alle mal wieder richtig beschäftigen
richtig,
kann.
Genau. Ihr habt ja schon im letzten Podcast mit der Birgit Polley, gehört, dass diese Pest ja eigentlich nicht so eine wirklich wissenschaftliche Bezeichnung ist, sondern dass das ein Name ist für eine verheerende Tierkrankheit. Natürlich auch bei Menschen, aber die Schweinepest ist auch für die Tiere, für die Schweine und die Hausschweine ganz schrecklich. Und da sterben die in Mengen und deswegen ist es eine Tierseuche, die uns echt schwer beschäftigt. Die ist im Juni hier in Hessen aufgetreten und breitet sich von da aus langsam aus. In den Medien, du hast es schon gesagt, wird es weniger. Aber ich glaube leider, das ist mehr so die Ruhe vor dem Sturm hier. Genau.
So, ja. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Das heißt afrikanische Schweinepest und wir sind doch hier aber in Deutschland.
Ja, genau.
Wie passt denn das zusammen?
Wie passt das zusammen? Das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Die afrikanische Schweinepest, ne? Klar, Afrika kommt schon seit Jahrtausenden bei den Warzenschweinen und den Pinselohrschweinen und auch den Buschschweinen vor und dort ist sie kein Problem.
Tatsächlich die Warzenschweine, genau. Wie man es aus dem König der Löwen kennt.
Die haben das und es passiert nichts. Das Virus, das afrikanische Schweinepestvirus, ASPV, das hat sich eine Nische gesucht in Lederzecken. Das sind Zecken, die auch Gott sei Dank nur in Afrika vorkommen und die Zecken übertragen das Virus auf die Schweine und dann saugen die und beißen an den Schweinen. Das Virus geht in die Zecke und dann mit dem nächsten Biss geht's aufs nächste Schwein. Und so entsteht da ein sogenannter silvatischer Zyklus und dadurch, dass diese Warzen- und Pinselohrschweine resistent sind, ist das ohne größere Auswirkungen.
Heißt, die kommen damit klar, die haben keine Probleme und eigentlich wäre alles gut, wenn es dort bleiben würde.
Richtig, genau. Also man kannte dieses Bild der Schweinepest gar nicht. Das ist erst 1909 beschrieben worden, als die Europäer in Hausschweine aus Europa in die ostafrikanischen Kolonien mitgenommen haben. Und plötzlich sind die dort alle gestorben. Und da hat der Kollege Montgomery das erste Mal dieses klinische Bild beschrieben. Und daraufhin, 1950, kam es nach Europa, das Virus, war dann in einzelnen Ländern, Italien, Portugal, Spanien, immer mal wieder bei den Hausschweinen. Aber seit 1980, 85 war es eigentlich in Europa nicht mehr vorhanden.
Okay, und wieso jetzt dann wieder?
Richtig, genau, total blöd. 2007 kam es sehr wahrscheinlich über Transportschiffe aus Südafrika nach Georgien. Am Hafen Ponti wurde es dort gefunden, in der Nähe einer Mülldeponie, wo Wildschweine unterwegs sind. Wildschweine sind schlau, die wissen, wo es Futter gibt, die waren auf der Mülldeponie. Und von 2007 an hat es sich von Georgien über Aserbaidschan und Armenien ausgebreitet und dann beobachtete man aber plötzlich große Sprünge. Also das ist nicht mehr nur so ausgebreitet, wie Wildschweine laufen, wandern und welche Strecken die vorausbringen, sondern es gab plötzlich große Sprünge. 2014 war es in der EU und von dort hat es einen, ja, man kann das schon fast Siegeszug nennen, und zwar über Menschen, über Menschen verbracht.
Das heißt, kam dann auch über, weiß nicht, wie kam das dann nach Georgien, das Virus? Das fliegt ja nicht einfach nach, also mit dem Schiff oder
Genau. Nee, also man hat da keine Warzenschweine gebracht, sondern man hat sehr wahrscheinlich infizierte Speisereste oder Speisen mitgenommen und hat die dann auf der Mülldeponie entsorgt. Also die afrikanische Schweinepest, die heißt auch Wurstbrotseuche.
Oh,
okay,
ja.
Das haben wir noch gar nicht gehört.
Genau, also ich wollte euch eigentlich auch ein Salamibrot mitbringen, aber dann dachte ich, ja, ich weiß nicht, ob ihr auch Salami esst. Also das Virus ist ganz leicht übertragbar über Speiseabfälle. Und ihr wisst ja, Schweine sind Allesfresser, die essen also auch mal Salami oder Schinken.
Ach,
und wenn
wir
der
Menschen halt
ja,
gerne,
genau,
ja,
richtig. Und wenn das Tier, aus dem die Wurst hergestellt worden ist, mit afrikanischer Schweinepest infiziert war, dann ist dieses Virus tatsächlich über Monate auch in diesen konservierten Wurstwaren infektiös, also ansteckungsfähig für andere Schweine.
Und das macht es wahrscheinlich zum Problem, oder?
Richtig, genau, weil Wurstbrotseuche, ihr wart bestimmt schon in der letzten Zeit, ist euch aufgefallen, die Raststätten sind extrem gut gesichert.
Ja, und vor allem hängen da überall Schilder,
richtig,
man soll seine Lebensmittelreste nicht wegschmeißen.
Genau,
ja.
Weil einfach, es gibt Länder, auch in Europa, Südosteuropa, da kommt die afrikanische Schweinepest in Hausschweinebeständen vor. Das sind auch oft kleine Haltungen, die ihre Wurst selbst erzeugen. Und wenn die dann das Wurstbrot einfach hier in den Wald werfen würden, wäre das natürlich, sobald ein Wildschwein das findet, eine Katastrophe. Weil es ist ganz erstaunlich, ich wurde schon gefragt, reicht echt ein Wurstbrot aus? Ja, tatsächlich. Also das Virus braucht nur ganz, ganz geringe Infektionsdosen, um in einem Schwein die Erkrankung auszulösen. Man kann sich das gut vorstellen, so eine Zecke ist ja nicht groß, die trinkt ja nicht literweise Blut. Da reichen Mikroliter. Und ähnlich ist es auch bei der oralen Aufnahme, da reicht ein kleines Stück infiziertes Fleisch, Schinken, Salami oder, wenn wir jetzt hier bleiben, das Schnuffeln an einem Kot, der das Virus enthält, um eine Infektion im Schwein zu landen.
Okay, das heißt, dann infiziert sich das Schwein wie sieht in dem Fall dann bei der afrikanischen Schweinepest dann das Bild aus bei dem Schwein? Können die damit noch eine Weile durch die Gegend laufen oder sind die eigentlich relativ schnell?
Ja, Flo, du triffst den Nagel auf den Kopf.
Okay.
Das ist ganz unterschiedlich, aber eins der großen Probleme. Also, es gibt, je nachdem, was für ein Virus da gerade, sage ich mal, in der Salami war, wie virulent, wie krankmachend das Virus war, verschiedene Verläufe. Es kann sein, dass das Schwein, das Wildschwein oder auch das Hausschwein, das ist adäquat zu behandeln, weil die sind im Gegensatz zu den afrikanischen Schweinen eben nicht resistent, sondern sterben daran.
Ja, klar, weil es sich in Afrika
richtig,
so eigentlich ursprünglich
genau,
so
genau,
ausgefühlt hat
genau.
Und nicht in Europa.
Es kann sein, dass die einfach nur ganz hohes Fieber kriegen, 42 Grad und innerhalb von 3 Tagen tot sind. Es kann aber auch sein, dass die einen sogenannten akuten Verlauf haben. Dann kriegen die auch hohes Fieber. Und dann kriegen die solche Blutungen. Das sind so typische Kennzeichen. Die Schweine kriegen rote Ohren, die kriegen Hautflächen, die werden ganz rot-blau, weil das fängt wie blaue Flecke. Die haben plötzlich überall blaue Flecke, weil die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Und dann sterben die auch in 7 bis 10 Tagen. Und das Schlimme ist, sie scheiden dann auch das Virus bis zu 7 Tage aus. Also die fangen 2 bis 4 Tage nach der Infektion, fangen die an, das Virus auszuscheiden, bis sie dann sterben. Und es gibt einzelne Schweine, die leben länger, die haben dann einen subakuten Verlauf.
Das bedeutet halt, solange die noch leben, verteilen die munter
Richtig. Dieses
Virus im
genau.
Wald, in wo
auch genau,
immer sie halt
genau.
Rumkommen,
ne? Es ist keine Tröpfcheninfektion, also es ist jetzt nicht so ansteckend wie die klassische europäische Schweinepest, die wir hier nicht mehr haben, oder wie MKS. Das wird über Blut übertragen, aber es kann auch so aus Nasensekret, die können zum Teil Nasenbluten kriegen oder halt auch Nasenausfluss, aber auch Kot kann es sein, also dass die Durchfall kriegen. Und dann kann so ein Schwein schon sehr, sehr viel Durchfall kriegen. Und wenn der blutig ist, dann verbreitet es das Virus halt auch über große Flächen im Wald. Und es reichen da halt winzige Mengen. Und ich muss euch sagen, so ein Durchfallkot riecht für andere Schweine extrem attraktiv. Okay. Also wer so mit Hunden unterwegs ist, der
ich glaube auch Hunde riechen
das?
Doch. Hunde
richtig.
Schnüffeln doch auch
ja.
Immer einen Kot, oder?
Genau, also. Genau. Und beim afrikanischen Schweinepestvirus haben wir noch ein weiteres Phänomen. Viren sind ja eigentlich recht empfindlich. Ja, die brauchen ja lebende Zellen, um zu existieren. Aber dieses Virus ist ganz stabil in der Umwelt. Also das übersteht eine Pückelung, das übersteht eine Schinkenmachung, eine Konservierung. Das übersteht aber auch die Verwesung im Wald. Also auch in dem toten Wildschweinkadaver ist es über Monate ansteckungsfähig für andere.
Ich finde es tatsächlich ja schon herausstellend, weil bei der Pökelung, da wird ja ein Haufen Salz, wird geräuchert und es sind ja eigentlich schon richtig drastische Konservierungsbedingungen, die das Fleisch haltbar machen, aber offensichtlich.
Das Virus auch.
Ja,
das tut dem nichts. Das ist ein sehr komplexes Virus. Das ist ein großes Virus. Wir haben hier ein Elektronenmikroskop und der Valerie Akimkin, der hat ein Foto gemacht von einem ASP-Virus. Das haben wir hier noch nicht diagnostiziert. Also hier, wir haben ja hier noch keine ASP im Regierungsbezirk Stuttgart. Der hat an einer Impfstoffstudie teilgenommen. Also er wurde nicht geimpft, aber er hat den Impfstoff untersucht. Und das ist ein sehr großes Virus. Das hat eine Hülle. Das ist eigentlich gut. Das kriegt man mit Seife gut weg. Und es ist sehr komplex aufgebaut. Also das hat ungefähr 200 Proteine.
Oh, musst du jetzt einordnen, damit wir damit was anfangen können?
Ich kann das ganz gut einordnen. Ich habe euch hier auch so ein kleines Coronavirus mitgebracht. Das Coronavirus, das wissen wir ja alle, was das vollbracht hat. Das hat sage und schreibe 29 Proteine. Und damit hat es so, so viel Chaos hier auf der ganzen Welt verursacht. Aber man konnte relativ schnell mit der Impfung, also relativ schnell, in wissenschaftlichen Zeiten sind ja 3-4 Jahre bis zur Impfstoffentwicklung schnell, die Pandemie in den Griff kriegen oder zumindest auf ein sehr niedriges Maß zurückdämmen. Und wir springen jetzt gerade so ein bisschen, das ist bei dem afrikanischen Schweinepestvirus ein Problem. Wir haben keine Impfung, weil wir nicht wissen, wie funktioniert die Immunantwort der Schweine gegen das Virus.
Das heißt, in dem Fall, dieses Virus ist einfach sehr, sehr viel komplexer aufgebaut als beispielsweise das Coronavirus.
Ja.
Und das fällt dann in den entsprechenden Wissenschaftlern halt schwer, entsprechende Impfstoffe zu.
Genau. Da gab es auch schon verschiedene Ansätze, oder?
Ja, genau.
Impfstoff zu erstellen.
Ja, wir haben ja hier eine wirtschaftlich ganz extrem bedeutende Seuche. Also in dem Moment, wo die afrikanische Schweinepest in einem Land auftritt, ist es im Endeffekt vom Export abgeschnitten. Das Land, da gehen natürlich dann Regionalisierungsversuche los. Aber wir haben hier auch eine Existenzbedrohung für die Landwirte. Deswegen ist auch die Impfstoffforschung extrem unterstützt und die steht an oberster Stelle. Allerdings muss man sagen, Totimpfstoffe wirken nicht. Das sind Viren, die sind abgetötet, funktioniert gar nicht. Und die Lebendimpfstoffe, die man bis jetzt produziert hat, die sind entweder nicht ausreichend wirksam, das heißt, die Tiere kriegen doch ASP, oder aber sie sind nicht sicher. Die kriegen dann zwar keine ASP, aber die haben so starke Nebenwirkungen, dass das auch nichts nutzt.
Die haben dann irgendwie Muskelschwund und all so eine.
Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt, also das ist dann so der Klassiker, dass eine Impfung auch krank machen kann. Und dann ist es keine gute Impfung. Also gibt es leider im Moment immer noch keine Impfung auf dem Markt.
Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir jetzt andere Maßnahmen ergreifen, um uns so gut wie möglich vor diesem Virus zu schützen.
Genau.
Und nichtsdestotrotz ist das Virus mittlerweile auch in Deutschland angekommen.
Ja, richtig. Das ist 2020 im September in Brandenburg nahe der polnischen Grenze das erste Mal in Deutschland nachgewiesen. Und seitdem ist es leider in Ostdeutschland nicht getilgt worden, also man hat es gut eingedämmt, es verbreitet sich dort nicht weit weg, aber es bleibt in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, immer wieder kommt es da zu Nachweisen und wir haben auch wieder sehr vermutlich diese menschenbedingte Sprünge aus den Gebieten, die betroffen sind. Wir hatten das in Emmendingen, Landkreis Emmendingen, da war ja ein Hausschweinebestand betroffen. Da kam es nicht zu weiteren Ausbrüchen, das ist getilgt. Das gab es auch in Niedersachsen, es gab es auch in Hausschweinen in Ostdeutschland. Und zum 13.06.2024 kam es zum ersten Fall in Hessen. Das war ein krank erlegtes Wildschwein im Landkreis Groß-Gerau in einer Region, das nennt sich Opel-Rennbahn. Das wurde geschossen, das wurde von dem Jäger sehr vorbildlich ins Untersuchungsamt eingeschickt, dort in Hessen, und war positiv. Und seitdem beschäftigt uns die ASP hier in Baden-Württemberg auch, weil sich das Virus von Hessen ausgehend nach Rheinland-Pfalz ausgedehnt hat. In relativ kurzer Zeit, also Anfang Juli, gab es die ersten Wildschweine, die in Rheinland-Pfalz positiv getestet wurden. Und am 10.8. kam es zum ersten Nachweis der afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg. Wir haben heute den 26. Februar, deswegen, das sage ich jetzt extra dazu. Bis jetzt ist es der einzige Fall. Aber die Seuche breitet sich aus. Also,
und immer sind die Wildschweine der Dreh- und Angelpunkt davon.
Genau. Also genau, ich habe jetzt vor allem von den Wildschweinen geredet. Es werden immer wieder Wildschweine positiv beprobt in Hessen. Man muss sich das ja in Hessen ganz anders vorstellen wie in Ostdeutschland. Das ist ja bei Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, südlich von Frankfurt. Das ist ein extrem dicht besiedeltes Gebiet. Wir haben sehr viele Siedlungen, wir haben sehr viele Straßen, wir haben auch die Autobahnen, während in Ostdeutschland ja sehr wenig, also das ist ja eine ganz andere Struktur. Da hat es ganz gut geklappt mit dem Eingrenzen der Seuche.
Ja, da kannst du was sagen. Ich glaube, das sind also oft viele große Felder, ja, und so genau. Weiter und halt viel
Landwirtschaft.
Ja, genau. Und genau. Das macht es, glaube ich, hier so anders in der Bekämpfung. Die Bekämpfungsmaßnahmen sind eigentlich die gleichen. Man versucht, oder was heißt man versucht? Das ist ja EU-rechtlich geregelt, was zu tun ist. Das ist keine freiwillige Sache. Es müssen Sperrzonen errichtet werden. Die Sperrzonen dienen dazu, das Virus dort zu halten, wo es jetzt ist. Wir haben ein Kerngebiet, das ist dort, wo sehr viele Wildschweine vermutlich positiv sind. Darum wird eine Sperrzone 2 errichtet. Die dient dazu, Ruhe in das Gebiet zu bringen. Die Schweine, die dort sind, könnten ja infiziert sein, die Wildschweine. Die versucht man dort zu lassen und nicht irgendwie wegzuscheuchen. Man baut hier die Zäune. Man hat auch ein Jagdverbot in der Regel. Es trifft auch wieder, wie in der Pandemie, den Menschen. Also da dürfen die Hunde nicht abgeleint werden. Die Wanderer müssen auf den Wegen bleiben. Das ist oft sowieso der Fall, aber es ist einfach nochmal ausdrücklich der Fall. Und man versucht, Ruhe reinzubringen. Das ist auch insofern für die Menschen, für die Landwirte in der Region sehr gravierend, weil das war ja im Sommer, in der Vollerntezeit, als das Virus dort ausgebrochen ist. Und es gab erstmal in Hessen ein Ernteverbot. Die durften nicht mehr auf die Felder. Das gab dann einzelne Genehmigungen, nachdem die Felder mit Drohnen abgesucht worden sind. Aber diese ganze Infrastruktur muss ja erstmal aufgebaut werden.
Mhm. Genauso wie das Aufbauen von Zäunen, oder?
Richtig, genau. Das ist nämlich der nächste Punkt. Man versucht, die Wanderung der Wildschweine durch Zäune zu begrenzen. Man baut um die Ausbruchsgebiete erstmal E-Zäune auf. Die kennt ihr wahrscheinlich von den Pferdeweiden. Die hier haben richtig Wumms. Also das,
da ist richtig Strom drauf.
Da ist richtig Strom drauf, genau.
Okay.
Und trotzdem sind Wildschweine sehr intelligent. Die testen wirklich, ob da Strom drauf ist.
Wie machen die das?
Also, wir hatten vor kurzem einen Wildbiologen dazu gehört. Und so eine Bache, das ist ja diese Anführerin, die sind schon sehr pfiffig. Die drücken ihre Frischlinge dagegen. Und je nachdem, wie laut der Frischling schreit, können die schon abschätzen, wie hoch der Wumms im Zaun ist.
Boah, ich glaube, das ist nicht ganz konform mit der menschlichen Vorstellung von...
Naja, also ich sag mal so, die Herdplatte ist heiß, ist nach dem ersten selber fühlen auch deutlicher, ne?
Ja.
Aber bei den Wildschweinen ist es schon so, die finden ihre Wege dadurch. Und das sieht man auch. Man versucht dann nämlich immer möglichst schnell Festzäune zu errichten, eben weil die E-Zäune nicht sicher sind. Außerdem können Wildschweine 80 Zentimeter hoch springen. Also wer so ein Wildschwein vor Augen hat, ist das jetzt ja nicht so das athletische Bild eines Springpferdes, aber 80 Zentimeter schaffen die auch.
Schon ziemlich hoch.
Schon krass, gell? Mhm. Und deswegen werden die Festzäune gebaut. Das ist natürlich sehr aufwendig. Und man sucht dann natürlich, man kann jetzt auch nicht mitten durch den Wald einen Festzaun bauen, weil... Das geht ja von der Struktur gar nicht. Also nimmt man die großen Autobahnen, die großen Landstraßen. Man hat die A6 gezäunt. Man hat, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, nordsüdlich verläuft ja die A67. Dann läuft die A5. Danach läuft die B3. Also theoretisch hätte man von dem ursprünglichen Ausbruchsgebiet bis rüber in den Odenwald, der ja sehr, sehr...
Ja, das ist wenig Infrastruktur.
Wenig Infrastruktur hat, genau. Große Barrieren, Fernriegel, die sind alle gezäunt. Und trotzdem haben es die Wildschweine geschafft, diese jetzt alle zu umgehen, zu untergehen. Das sind zum Teil Durchführungen. Und es gibt halt auch einfach Menschen, die finden, dass Tore offen stehen sollten. Ja, also das Zaun bauen ist die eine Sache, das Instandhalten der Zäune, das Schließen der Tore ist total arbeitsintensiv und stellt auch die Behörden vor richtig große Herausforderungen. Ich weiß auch nicht, ob ihr das gelesen habt. In Hessen haben die dann zeitweise die ganzen Batterien von den E-Zaungeräten geklaut. Also es gibt da schon große Probleme.
Okay, der Mensch kontraagiert dann selber. Ja. Vermutlich manchmal auch aus Unwissenheit natürlich.
Ja,
aber
ja.
Genau. Das sind ja nur quasi jetzt Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Aber so richtig beseitigen tue ich das da ja dadurch nicht, oder? Ich weiß nicht, was passiert denn in dieser Zone, wo die Tiere tatsächlich infiziert waren?
Also um die Zone drumherum, wo alles ruhig ist, wird eine weitere Zone angelegt. Die wird auch Pufferzone genannt. Hier ist das Ziel, den Wildschweinbestand zu minimieren. Also hier sind vor allem die Jäger gefragt, deren Gebiete, also die Jagdreviere sind ja verpachtet, die sind ja zugewiesen. Hier soll versucht werden, möglichst viele Wildschweine aus dem Bestand zu entnehmen, dass das Virus einfach irgendwann ins Leere läuft. Wenn es keine Wildschweine gibt, kann sich das Virus auch nicht mehr verbreiten. Das ist so das Ziel dieser Sperrzone, sodass die Jagd auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Bekämpfung ist. Da sind natürlich schon verschiedene Interessenskonflikte. Wir haben das Jagdverbot in den Kerngebieten. Wir haben diese verstärkte Bejagung in der Pufferzone. Das ist gar nicht immer einfach zu vermitteln und auch nicht einfach durchzuführen, weil Wildschweine sind einfach auch schlau. Viele Jäger oder viele jagdliche Maßnahmen beruhen darauf, dass man die anfüttert, so eine Kürrung macht. Aber wenn man jetzt ein Jahr hat wie diesen Winter, ich weiß nicht, wenn ihr im Wald wart, wie viele Eicheln es gibt. Das ist so viel Futter.
Die lassen sich gar nicht anfüttern, wahrscheinlich.
Brauchen das gar nicht.
Ja,
richtig, genau. Also das ist echt schwierig.
Aber du hast gesagt, in anderen Ländern wird es auch anders gehandhabt teilweise.
Ja, es gab in Tschechien einen Ausbruch und die haben dort tatsächlich Scharfschützen in die Wälder geschickt, um die Wildschweine ganz gezielt zu entnehmen. Ja. Das war auch erfolgreich. Tschechien konnte die Schweinepest tilgen, ist nun aber mittlerweile wieder positiv, einfach durch Einwanderung von Wildschweinen. Weil man darf gar nicht vergessen, Wildschweine wandern einfach auch. Also es gibt bei den Wildschweinen die Couch-Potatoes, die sind den Sommer über im Rapsfeld.
Kann ich mir gut vorstellen, warum soll ich aus dem Rapsfeld raus, wenn es zu essen ringsrum ist und vielleicht auch ein Wasser auch ein bisschen da.
Genau. Gehen, wenn der Raps geerntet ist, vielleicht rüber ins Maisfeld. Das ist ja meistens ganz praktisch. Der ist dann schön hoch, da können die sich verstecken. Manchmal haben sie Pech, dann gibt's kein Wasser im Mais, dann müssen sie nachts mal rüber in den Wald. Aber es gibt auch wanderbegeisterungsfähige und abenteuerlustige Wildschweine und die können dann schon mit der ganzen Rotte 10 Kilometer am Tag laufen. Und es gibt GPS-besendete Wildschweine. Da wurden, ich glaube, das war in Tschechien auch, ein Wildschwein verfolgt quasi über GPS. Das ist über 500 Kilometer gelaufen, bis es dann geschossen worden ist. Also die sind schon aktiv und dass wir halten die in dem Gebiet, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Wobei man ziemlich sicher ist, dass der Eintrag der afrikanischen Schweinepest jetzt in Hessen nicht durch wandernde Wildschweine passiert ist aus Ostdeutschland, sondern über den Menschen. Weil die Virusstämme, die entsprechend nicht denen der Viren in Ostdeutschland oder Westpolen, sondern die sind eher mit südosteuropäischen Virusstämmen
verwandt. Also man kann da differenzieren und hat dann in dem Fall vermutlich wieder einen Ausbruch, der über das Salamibrot
passiert ist. Genau, Salamibrot oder andere menschliche Faktoren. Also
da muss man ja wirklich sagen, man kann da mit den Wildschweinen dämmen, so viel man will, solange der Mensch quasi das selber so verbreitet, dann wird das Ganze fast unmöglich, würde ich erst sagen.
Also ja, es ist nicht ganz unmöglich. Also in Belgien gab es 2018 einen Eintrag in der Wildschweinepopulation und die haben auch extrem viel gemacht und konnten 2020 die Schweinepest auch wirklich wieder tilgen. Das ist gar nicht so einfach. Das europäische Recht sieht vor, dass ein Land wieder als ASP frei gilt, wenn ein Jahr lang nach dem letzten positiven Fund alles negativ war, was getestet worden ist. Also man geht da auch ziemlich sicher, aber Belgien hat es geschafft, aber die Maßnahmen waren auch wirklich krass. Und Belgien hat, wenn ich das richtig weiß, auch nicht diese Wildschweindichte, die wir hier zum Teil haben.
Gut, ist ja auch wesentlich kleiner.
Ja,
also
genau.
Ländlich.
Genau.
So, aber warum haben wir jetzt noch ein Problem mit unseren Hausschweinen? Weil die, ich bin mir nicht ganz sicher, gut, bis auf Bio-Schweine, die nach ökologischen Standards gehalten werden, sind die Schweine ja selten draußen, oder?
Ja.
Und wie kommt das jetzt zusammen?
Genau, also die Wildschweine, das ist so eine Wildtierseuche. Bei den Hausschweinen ist es insofern ganz dramatisch, weil das diese schrecklichen Handelsbeschränkungen mit sich führt. Und die Biosicherheit ist so das Schlagwort für den Schutz der Hausschweinebestände. Da gibt es europäische und nationale Gesetze, was ein Bauer, ein Landwirt erfüllen muss, der Schweine hält. Und klar, es muss eingezäunt sein, es muss doppelt eingezäunt sein.
Ja, du hast uns auch hier so ein ganzes Szenario auch mitgebracht, ja, dann kann man es vielleicht gut sehen. Okay.
Genau. Und trotzdem kam es jetzt in Hessen im Hochsommer zu Ausbrüchen in Hausschweinebeständen. Der erste Ausbruch war in der Freilandhaltung. Das ist, was du schon sagst, dass da der Kontakt von Wildschwein zu Hausschwein möglich ist, ist irgendwie einleuchtend. Und sei das einfach, dass eine Krähe ein Stück totes Wildschwein mitnimmt und ausgerechnet über dem Auslauf der Hausschweine fallen lässt. Das ist blöd, aber das ist Zufall, aber das ist möglich. Ansonsten sind die ganz gut geschützt. Die haben Doppelzäune, dass die sich nicht über am Zaun einen Nasenkuss geben können. Das ist eigentlich alles verhindert. Da ist es geschehen. Aber innerhalb von 3 Wochen sind weitere 9 Bestände betroffen gewesen, wo das Virus nachgewiesen war. Und die waren ganz unterschiedlich. Das war eine Kleinsthaltung von 3 Tieren. Das waren aber auch richtig gute, vorbildliche Haltungen mit knapp 2.500 Tieren. Und man kann es sich eigentlich nicht erklären, wie kam es gerade in diese geschlossenen Bestände rein. Das Virus haftet an Erde, das Virus haftet an Schuhen, das haftet an Geräten. Der Biosicherheit ist es ganz wichtig, dass der Landwirt nicht mit einem Radlader erst aufs Feld fährt, die Kürbisse ernten und dann in den Stall ausmisten. Weil dann trägt er, wenn da Erde, also wenn da Bestandteile des Virus, totes Schwein, Kot oder so an den Radladerreifen gehaftet hat und dann in der Schweinebucht verloren geht, abfällt, dann ist es klar, dann kommt es da rein. Aber das war da nicht, das konnte nicht nachgewiesen werden. Es reichen wohl auch schon so Gummistiefel und normalerweise werden die auch alle getrennt. Eine Schweinehaltung, da läufst du eigentlich nicht über den Hof, durch die Pfütze, wo vielleicht das Futterfahrzeug vorher durchgefahren ist und dann in den Bestand, also auch in den Beständen, wo richtig gute Biosicherheit war, kam es zum Ausbruch. Und man hat da jetzt die, wie sagt sich das so schön, stechende Fluginsekten im Verdacht.
Also die Schnake.
Ja, und der gemeine Wadenstecher, das ist der Stomoxys calcitrans, das ist auch so eine Stechmücke, ein bisschen größer wie eine Schnake. Die nimmt gemeine relativ.
Wadenstecher.
Ja, der ist in dem Fall auch wirklich gemein, weil der kann, also in den Tieren, in den Insekten vermehrt sich das Virus nicht wie in der Lederzecke, die wir hier nicht haben. Aber die mechanische Übertragung, Blutwildschwein, Bluthausschwein mit minimalen Mengen, könnte da zur Diskussion stehen. Also das war früher immer unwahrscheinlich, aber man geht dieser Frage in der Forschung nochmal intensiver nach, weil das Gleiche konnte auch beobachtet werden in Italien. Die Wildschweine sind stark betroffen, wir haben einen hohen Infektionsdruck und dann kommt es auch zu den Ausbrüchen in den Hausschweinebeständen.
Und wenn die Hausschweinebestände betroffen sind, dann ist bei der Bekämpfung nur eine Maßnahme noch da.
Ja, da schreibt das europäische Recht ganz klar die Keulung des gesamten Bestandes vor, was sowohl psychisch als auch monetär wirklich ein Desaster ist für die betroffenen Landwirte, für das Veterinäramt. Das ist halt einfach was ganz Schlimmes und deswegen muss man jedem raten, seinen eigenen Bestand so gut es geht zu schützen. Also da gibt's auch Programme. Hier im Haus ist ja auch der Tiergesundheitsdienst, der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg. Also unser Schweinegesundheitsdienst bietet da auch Beratung an. Wir haben auch gesagt, ja, im Moment ist die Nachfrage gering. Das heißt, es ist ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Aber die Nachweise in Hessen, die sind zum Teil 1 Kilometer von der baden-württembergischen Grenze entfernt. Also
das heißt, ihr wartet eigentlich darauf, dass die Proben.
Genau.
Jetzt sind auch schon viele Proben da, oder?
Ja, genau. Also wir im Labor haben hier mit echt vielen Proben zu tun. Es ist so, als Maßnahme wurde in Baden-Württemberg in den von den Sperrzonen betroffenen Gebieten, das ist der Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg und auch der Neckar-Odenwald-Kreis, da müssen alle gesund erlegten und krank erlegten oder gefundenen Wildschweine beprobt werden von den Jägern. Und beim CVUA Karlsruhe, das ja für den Regierungsbezirk Karlsruhe zuständig ist, hat sich seit Juni die Anzahl der Proben verelffacht im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024, 2023. Das ist wirklich massiv. Mhm. Und es kommt hinzu, dass auch die Hausschweinehalter Proben einsenden müssen von toten Tieren, damit man einfach ganz, ganz früh sieht, kann es die afrikanische Schweinepest sein, weil man kann das nicht mit Auge unterscheiden. Es gibt keine Symptome, die sagen, ja, ASP, nichts anderes. Und auch da gibt es enormen Probenzuwachs. Und wir haben jetzt halt hier die großen Bedenken gemeinsam mit den UVBen, gemeinsam mit den Landwirten, weil die Hohenlohe natürlich ein sehr, sehr schweinedichtes Gebiet ist. Und gibt es die Ausbrüche bei den Hausschweinen, dann kommt es halt in den Sperrzonen, in den Restriktionsgebieten zu einem Verbringungsverbot. Und die Schweine dürfen einfach nicht mehr ohne weiteres zum Schlachten gefahren werden. Das hat ganz, ganz großen Auswirkungen auf die Schweine. Selbst Betriebe, die nicht gekeult werden, weil sie es nicht haben, sind extrem betroffen, weil man mit allen Mitteln verhindern muss, dass das Virus weiter ausgetragen wird. Ne?
Man muss ja jetzt auch dazu sagen, die Probenzahlen haben sich so erhöht, obwohl in Baden-Württemberg selber ja noch gar nicht so richtig. Das Virus Fuß gefasst hat.
Genau.
Also kann man sich vielleicht vorstellen, was passiert, wenn das Virus dann wirklich da ist. Deine Einschätzung dazu?
Es ist eher eine Frage, wo statt wann. Und ja, wir versuchen uns vorzubereiten, wie es geht. Aber man muss schauen, trifft es die Schweineregion, kann es davon abgehalten werden oder halt nicht. Ja, ich kann nur jedem raten, gut für seine Hausschweine zu sorgen. Genau.
Ich meine, das ist vielleicht auch eine kleine Botschaft, wenn man, wenn man sich sonst noch keine Maßnahmen hat, Impfstoff nicht funktioniert und sonst irgendwas verhindern will, dass seine Tiere quasi gekeult werden müssen, dann sollte vielleicht möglichst. Und du hast gemeint, da gibt es auch Möglichkeiten, sich beraten zu lassen.
Ja, genau. Und der Schweinegesundheitsdienst Baden-Württemberg, der steht da sehr, sehr gerne zur Verfügung. Die haben da auch Checklisten und das ist auch ganz spannend, was die machen. Die gucken sich einfach mal so an, fährt denn der Radlader die gleiche Strecke, kreuzen sich die Wege mit dem Fahrzeug der Tierkörperbeseitigungsanstalt und solche Sachen. Also das kann sehr hilfreich sein, genau. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, das Daumendrücken, keine schlechte Version.
Aber eigentlich zählt ja jetzt seit letzten August quasi die Zeit runter, dass es wieder für die Freiheit eigentlich ist. Also auch wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass es demnächst irgendwann zu einem Fall kommen könnte. Aber theoretisch seit August ist ja in Baden-Württemberg nichts mehr passiert.
Genau, richtig, genau. Wir testen sehr viel, das ist wichtig. Diese negativen Ergebnisse sind ganz wichtig, damit man halt zeigen kann, es ist nichts.
Genau.
Ja.
Wir drücken
dass es so bleibt.
Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt, abgesehen davon, dass natürlich die Arbeit man sich vielleicht auch auf andere Sachen fokussieren könnte, wenn das natürlich kommt.
Ja, die Seuche, also die eine Seuche schließt ja die andere nicht aus, ne? Das haben wir ja schon gesehen.
Genau. Ja, leider gibt es da noch ein paar mehr, haben wir auch schon gehört. Nichtsdestotrotz, von unserer Seite aus, wir drücken die Daumen, dass es glimpflich ausgeht.
Ja, vielen Dank.
Genau. Und wir danken dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, liebe Lisa.
Ja, das war sehr nett mit euch.
Ja, die Zeit ist schon wieder durch, tatsächlich.
Wahnsinn.
Und es hat wirklich Spaß gemacht. Und
das finde ich auch.
Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Danke euch.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.